Rund 40 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt befindet sich ein Planetensystem ähnlich unserem mit 7 Planeten. Zumindest wurden 7 bis jetzt entdeckt. Und von diesem System gibt es Neuigkeiten und dazu begrüße ich Frau Dr. Caroline Liefke von der Europäischen Südsternwarte. Guten Tag, Frau Dr. Liefke.
Hallo.
Was ist jetzt das Neue, was man dort gefunden hat? Also es handelt sich um 7 Planeten und es ist ein Zwergstern, ein roter Zwergstern, um den die 7 Planeten kreisen. Und jetzt hat man Anzeichen für eine Atmosphäre entdeckt oder interpretiere ich das falsch?
Genau, die Planeten waren vorher schon bekannt. Was man noch nicht genau wusste und auch jetzt natürlich noch nicht in hundertprozentigem Detail weiß, ist eben, welche Eigenschaften diese Planeten haben. Und je genauer man misst, desto mehr kann man da zumindest ausschließen oder eben auch entsprechende Annahmen über die Planeten machen. Man wusste vorher schon, dass es Gesteinsplaneten sein würden wahrscheinlich, aber man kann daraus dann immer noch keine hundertprozentigen Daten über Größen und Massen oder eben so etwas wie Atmosphären vorhanden sein und wenn überhaupt oder Zusammensetzungen von Atmosphären machen. Und da ist man jetzt einen Schritt weiter gekommen.
Und worin besteht jetzt das Neue?
Es ist tatsächlich, ich sag mal, eine genauere Analyse der Daten, beziehungsweise halt dann eben auch noch zusätzlicher Daten, wo man dann eben tatsächlich anfangen kann, zunächst einmal so etwas wie überhaupt erstmal eine einfache mittlere Dichte zu ermitteln und eben auch genauere Daten für die Größen und Massen der Planeten zu haben. Und dann kann man tatsächlich so etwas sagen wie, ja, ist eine Atmosphäre vorhanden? Und wenn ja, woraus könnte sie bestehen?
Nun, Sie sagten, es sind Gesteinsplaneten, das ist die bisherige Annahme. Und sie liegen etwa im Bereich etwas größer als unsere Erde.
Mhm. Das variiert natürlich auch noch bei den Planeten untereinander und man muss ja überlegen, wenn man sich da zum Beispiel unser Sonnensystem anschaut, da machen gewisse Größenunterschiede, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so groß aussehen, schon durchaus was aus. Also wenn wir die Erde zum Beispiel mit dem Mars vergleichen, der Mars hat eine völlig andere Struktur, kann seine Atmosphäre nicht halten. Da kommen dann natürlich auch ganz andere Ergebnisse für diese Planeten heraus, wenn man da einfach ein kleines bisschen an bestimmten Parametern, bestimmten Eigenschaften für diesen Planeten dreht.
Ja, und wie unsere Venus, die genauso groß ist wie die Erde, also fast genauso groß ist und trotzdem sieht sie auch ganz anders aus, hat aber eine sehr dichte Atmosphäre, aber eben nicht eine für den Menschen dienliche Atmosphäre.
Ganz genau. Also da sieht man halt eben auch, es ist noch eine sehr, sehr große Vielfalt eben auch tatsächlich möglich. Und auch was diese Planeten angeht, ist jetzt natürlich noch das lang nicht das letzte Wort gesprochen. Dass man da eben auch wirklich ganz genaue Aussagen machen kann, wird man noch genauer messen müssen, wird man die Atmosphären auch spektroskopieren müssen. Soweit ist man da dann tatsächlich im Moment noch nicht. Das kommt dann erst mit der nächsten Teleskopgeneration.
Aber man kann schon sagen, dass ein Teil dieser Planeten offensichtlich sowas wie eine Atmosphäre haben, teilweise im gefrorenen Zustand, teilweise, dass sich Planeten in, ja, wie soll man sagen, in einer Sphäre bewegen, wo Temperaturen zu sein scheinen, die es ermöglichen, dass zum Beispiel ein Wasserozean dort existiert. Und wenn ja, wäre es dann auch ein sehr, sehr, ja, sehr gewaltiger Ozean.
Ganz genau. Man muss da dazu sagen, das heißt jetzt noch lange nicht, dass man diese Ozeane auch tatsächlich nachgewiesen hat, sondern die Daten deuten darauf hin, dass so etwas möglich ist, dass es eben auch gerade zum Beispiel viel Wasser oder auch gerade Wasserdampf in der Atmosphäre dieser Planeten geben könnte. Das alles wiederum ist aber jetzt noch nicht in 100% Detail dann eben auch festgenagelt. Also da kann sich auch schon noch einiges verändern, aber die Daten sind vielversprechend.
Die Teleskope, die daran beteiligt waren, das Spitzer Weltraumteleskop, was in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, wie aber auch das Hubble-Teleskop, wie aber auch Einrichtung der Europäischen Südsternwarte.
Das ist ja häufig so heutzutage, dass bei solchen Beobachtungsprojekten, wo ich sag mal dann eben auch ein sehr, sehr interessantes Himmelsobjekt involviert ist, eben wie dieses TRAPPIST-Planetensystem, dass dann nicht nur ein Astronom mit seinem Teleskop hinschaut, sondern sich da, glaube ich, ganz große Teams bilden, wo möglichst viele Teleskope dann auch zum Einsatz kommen. Und das sieht man ja auch, wenn man sich da das Wissenschaftlerteam anschaut, was da dazu gehört. Da sind einmal Schweizer Astronomen beteiligt, dann die belgischen Astronomen, die das Planetensystem entdeckt haben und eben noch jede Menge andere Wissenschaftler mehr aus Spanien, aus den USA und so weiter, die halt alle da ihren Teil mit dazu beitragen.
Um diese Beobachtung noch besser zu ermöglichen, gibt es auch ein neues Instrument, EXTRA auf Scylla. Scylla liegt in Chile und es soll den Planetenjägern noch bessere Daten liefern. Was können Sie uns dazu erzählen?
Also generell ist es natürlich so, wir haben jede Menge Teleskope, mit denen man nach Planeten sucht, aber man kann immer noch mehr davon brauchen. Und in dem Falle hat man jetzt hier 3 Teleskope aufgestellt, die auf den ersten Blick jetzt erstmal gar nicht so besonders wirken. Das sind also, ich sag mal, keine Riesenteleskope, sondern eigentlich eher Teleskope, wie man sie auch in der Volkssternwarte antreffen würde, mit einem Spiegeldurchmesser von 60 Zentimetern, die in einem ja mehr oder weniger automatischen Beobachtungsprogramm sich eine ganz bestimmte Sorte von Sternen raussuchen, bei denen sie nach Planeten suchen, nämlich genau den gleichen Sterntyp eben, wo man auch diese Trappist-Planeten gefunden hat. Also kleine Sterne, die kühler auch sind als unsere Sonne, bei denen sich aber mit Hilfe dieser Methode, mit der auch die Trappist-Planeten entdeckt wurden, nämlich indem man schaut, ob da Planeten eben vor diesen Sternen vorbeiziehen, mit denen das relativ gut geht, eben sogar für erdgroße Planeten. Und jetzt hat man also diese neuen Teleskope, die genau das tun sollen, bei weiteren von diesen Sternen nach solchen Planeten suchen, also möglichst viele solcher Trappist-ähnlichen Sternsysteme mit Planeten zu finden.
Und das ist der erste Schritt, denn es gab jetzt die ersten Beobachtungen, die eingeleitet worden sind. Und was glauben Sie, wann man mit ersten Ergebnissen rechnen kann?
Das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Da kommen natürlich relativ schnell auch viel, viel Messdaten zusammen. Wann die erste Entdeckung kommen wird, ist immer auch so ein bisschen dem Zufall geschuldet. Das kann ein halbes Jahr sein, das kann schon nächsten Monat der Fall sein.
Letzten Endes braucht so ein Teleskop auch eine gewisse Zeit, um so einen Transit zu beobachten. Man stelle sich vor, Außerirdische würden uns beobachten, würden nach der Erde schauen. Dann, um komplette Daten zu haben, müsste man fast ein ganzes Jahr lang in unsere Richtung schauen, um zu bestätigen, dass die Erde also in deren der Umlaufbahn sich um die Sonne bewegt.
Ganz genau. Also wenn man sich an einen festen Punkt im All stellen würde und halt aus der Entfernung auf unser Sonnensystem schauen würde, hätten wir genau dieses Problem. Bei diesen Sternen, die da untersucht werden, ist das tatsächlich gar nicht so schlimm, denn ähnlich wie bei den Trappist-Planeten müssen auch diese Planeten näher an ihren Sternen dran sein, um überhaupt sowas wie ja erdähnliche Bedingungen aufweisen zu können. Weil diese Sterne ja viel kleiner sind und viel weniger Licht und Wärme aussenden, müssen die Planeten näher dran sein. Das heißt auch, dass ihre Umlaufdauer nicht so lange dauert.
Wie gesagt, dieses neue wissenschaftliche Gerät ist Bestandteil der europäischen Südsternwarte. Und da gibt es nun auch eine weitere Erfolgsgeschichte, nämlich das Very Large Teleskop der ESO. Es arbeitet erstmals wie ein 16-Meter-Teleskop. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Wir haben es da ja mit 4 Teleskopen zu tun, die 8 Meter Spiegeldurchmesser haben. Und man konnte schon eine ganze Weile lang diese Teleskope auf eine Art und Weise zusammenschalten, dass sozusagen die Schärfe eines viel, viel größeren Teleskops dabei rausgekommen ist. Was man noch nicht gemacht hatte vorher, ist sozusagen einfach nur die ganze Lichtmenge zu kombinieren, die diese Teleskope sammeln. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so einfach. Und jetzt hat man das also realisiert, dass man also in einem Keller, wenn man so will, unterhalb des Berges, wo die Teleskope draufstehen, halt dieses Licht jetzt zusammenführt. Bilder machen kann man mit der Methode nicht, aber man kann diese Bilder dann zum Beispiel in andere Messinstrumente einfüttern, dass man halt einfach das gebündelte Licht 4-mal so stark hat wie mit einem 8-Meter-Teleskop, was dann wiederum einem 16-Meter-Teleskop entspricht an Fläche, die Licht sammelt. Wenn man das jetzt zum Beispiel dann halt eben in einen Spektrographen einfüttert, mit dem man auch etwas machen könnte, wie eben zum Beispiel extrasolare Planeten suchen oder untersuchen, also zum Beispiel die Atmosphären dann näher zu charakterisieren und dergleichen, dann kann man dann natürlich jetzt damit auch viel, viel lichtschwächere Himmelskörper untersuchen, als wie das vorher nur mit einem 8-Meter-Teleskop ging.
Und wer ist wieder an dieser neuen Errungenschaft beteiligt, der europäischen Südsternwarte?
Also in dem Falle haben wir halt hier auch wieder ein Team, die dieses Gerät gebaut haben. Da sind einmal auch wieder Schweizer Astronomen beteiligt, weil es ein Spektrograph sein soll, der eben tatsächlich gerade wieder in diesem Exoplanetensegment viel arbeiten soll. Und da sind die Schweizer eigentlich führend. Da sind aber auch ganz normal Wissenschaftler aus verschiedenen anderen Ländern auch mit involviert. Und die Europäische Südsternwarte selber hat natürlich auch Mitarbeiter, die da dann halt eben bei der Entwicklung des Instrumentes geholfen haben.
Lässt sich jetzt schon voraussagen, dass eventuell aus den theoretischen 16-Meter-Teleskop noch ein größeres extrahieren könnte?
Ja, dazu bräuchten wir dann irgendwie noch was, was wir damit dazu schalten. Denn ja, große Spiegel, die das Licht sammeln, die braucht man für diese Methode dann natürlich einfach. Und noch ein 8-Meter-Teleskop dahinstellen, das wird vermutlich nicht ganz so einfach werden. Und auch so etwas wie jetzt dann zum Beispiel das geplante ELT, das Extremely Large Teleskop, damit dazu zu schalten, das kommt dann eher nicht in Frage. Das wird dann doch ein bisschen zu kompliziert.
Wer sich genauer damit auseinandersetzen möchte, es gibt einen wunderbaren Internetauftritt der Europäischen Südsternwarte. Wo müsste man da nochmal schauen?
Einfach www.eso.org. Da kann man dann auch auswählen, in welcher Sprache man die Seite sich anschauen möchte. Und da findet man dann eigentlich all diese Informationen.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, Frau Dr. Caroline Liefke von der Europäischen Südsternwarte.
Bitteschön.